nur Golf auf meinsportpodcast.de.
Major Time im Golf in dieser Woche, natürlich auch hier bei uns bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Hallo und herzlich willkommen zur Vorschau auf die 148. Open Championship. In dieser Woche geht es zum ältesten der vier Major nach Royal Portrush in Nordirland. Zum zweiten Mal erst dieser Austragungsort in der Rotation, 1951, das letzte Mal und das einzige Mal bisher, dass die Open dort zu Gast waren. Damals gewann Max Faulkner. Die Geschichte von Max Faulkner, diese sagenumwobene Geschichte um den Wunderschläger und ja, das magische Guiding Light, was ihn führte, das haben wir euch erzählt, könnt ihr im Podcatcher eurer Wahl dann unter nur Golf oder bei uns auf meinsportpodcast.de natürlich auch nochmal finden. Dieses Take, hört mal rein, hat so ein bisschen was von Akte X, wird aber dann am Ende auch wieder ein bisschen aufgelöst, also unbedingt reinhören und ihr hört sie schon lachen. Unsere Expertin Desiree Wolf ist natürlich auch mit von der Partie. Hallo Desiree.
Hallo Malte, mein Ziel ist, dass ich irgendwann an meinem Kichern mal so erkannt werde wie Poldi, der Zeichentrickhund. Aber gut.
Trademark, aber du hechelst hoffentlich nicht so asthmatisch wie der, weil das klingt nicht gesund bei ihm.
Das konnte ich früher mal, das habe ich mal eine Zeit lang gemacht. Irgendwie, aber nein, das ist tatsächlich nicht stimmfördernd. Das
ich glaube auch nicht. Lieber.
Aber es lässt sich manchmal nicht vermeiden, dass ich schmunzeln muss.
So ist es, das muss auch sein. Wir sind ja nicht zu ernst hier bei der Sache. Golf ist zwar eine ernste Angelegenheit, aber nicht bierernst. Und Alkohol sollte man aus dem Sport ja zumindest während des Praktizierens rauslassen. Und auch wenn wir hier sprechen, lieber kein Alkohol. Gucken wir lieber auf das, was da kommt, auch wenn der Pokal natürlich ein Claret Jug ist, also eine Weinkaraffe, die ausgegeben wird bei The Open. Von daher ein bisschen Alkohol muss schon sein, aber dann eher für denjenigen, der am Ende gewinnt.
Ja, ganz ehrlich, wenn der den Claret Jug voll macht, dann sollte er Gesellschaft haben, weil sonst geht's ihm ganz schlecht, da kriegst du eine Alkoholvergiftung. Das ist ein Riesenpott und das ist über die Jahre tatsächlich, ich kann mich irgendwie noch dran erinnern, leider weiß ich es nicht mehr, aber Darren Clark war so einer, der dann irgendwie auch relativ offen war damit, was er tatsächlich in diesen Pott reingeschüttet hat. Also das war auf jeden Fall Alkohol, ich weiß nicht mehr welcher Art jetzt ganz genau und ich weiß sicher, dass er den nicht alleine getrunken hat. No. Weil sonst wäre wirklich, also das ist gesundheitsschädlich dann.
Aber Darren kann eine Menge vertragen, da war auch einiges drin, unter anderem auch Guinness. Aber im Laufe der Jahre ist im Claret Jug schon ziemlich viel drin gewesen. Also da hat ja schon jeder was eingefüllt, was er dann auch gerne trinkt. Also da können auch die Amis, ich glaube, die haben sogar Cola da reingegossen, was dann schon nicht mehr so ganz schön ist. Aber es gab einiges, einigen wir uns darauf. Aber genau. Royal Portrush, ein neuer Kurs, der da in der Rotation ist, auch wenn es vor 68 Jahren mal eine Austragung gab, aber es ist trotzdem eben Neuland, weil auch der Kurs vor kurzem erst renoviert wurde, vor 2 Jahren, also komplett umgebaut wurde. Richtige Erfahrungswerte haben wir noch nicht und haben entsprechend auch die Golfer natürlich nicht, die da an den Start gehen, vielleicht mit Ausnahme der Nordiren, die das Ganze dann sich vielleicht schon mal öfter angeguckt haben. Darren Clark sicherlich, aber vielleicht auch Rory McIlroy, der ja die Open Championship natürlich schon so als großes Ziel jetzt ausgegeben hat, weil er will ja unbedingt noch einen Major in diesem Jahr gewinnen und die Chancen schwinden ja jetzt so langsam. Letzte Chance.
Ja, dann nehmen wir doch mal das. Ja, also Rory McIlroy ist natürlich der Top-Favorit, auch so im Gespräch letztendlich. Auch wenn Brooks Koepka sich bei Majors ja natürlich erfahrungsgemäß immer ganz nach vorne drängt und also zu Recht und da sehr hoch eingeschätzt wird, aber Rory ist der absolute Favorit bei ganz, ganz vielen in ihrer Betrachtung und das hat natürlich nicht zuletzt auch damit zu tun, dass er auf dem Course, wenn auch nicht genau auf dem Course, seine 61 gespielt hat im Jahr 2005 als Amateur und das muss eine Runde gewesen sein, die ich tatsächlich natürlich nicht gesehen habe und sehr, sehr gerne im Nachhinein gesehen hätte. Weil da hat er den Platz wirklich zerlegt. Dieser Course-Record gilt tatsächlich nicht mehr, weil wir jetzt ja ein neues siebtes und achtes Loch haben. Dadurch fallen die 17 und 18, die frühere, weg, die man auch so ein bisschen immer eigentlich eingeschätzt hat als nicht so wahnsinnig Hammer-Schlusslöcher. Insofern würden die gestrichen und in der Mitte 2 neue eingefügt. Und insofern gilt seine 61 eigentlich auch nicht mehr und er kann also dann auf jeden Fall einen neuen Course-Record aufstellen. Nur zur Einordnung, diese 61 haben wir ja oft und wir sprechen ja eigentlich erst dann drüber, wenn es eine 59 wird. Eine 61 auf dem Platz damals, auch wenn es jetzt 14 Jahre her ist, War ein unfassbarer Knaller. Da hat Padraig Harrington mit einer 65 sehr, sehr, sehr lange, jahrelang den Platzrekord gehalten. Und das ist dann tatsächlich im gleichen Jahr 2005 mal auf eine 64 dann runtergedrückt worden. Aber eine 61 da zu spielen war quasi, ja, also kurz vor unglaubwürdig beziehungsweise unfassbar. Und ist auch entsprechend natürlich dann aufgefasst worden. Und Rory hat ein ganz großes Plus, dass er sich nämlich mental da jetzt, glaube ich, sehr, sehr dran aufbauen kann, wenn er sich daran zurückerinnert und an sich zurückerinnert, wie er diesen Platz gespielt hat, wie unbefangen. Und das sollte ein großes Asset sein. Und die zwei neu gestalteten Löcher, ja, meine Güte, die wird er gerade auch noch hinkriegen.
Damals war es ein Par-72-Kurs. In diesem Jahr wird es als Par-71-Kurs gespielt, 7.337 Yards lang. Und was auffällt für einen British Open-Kurs, relativ wenige Bunker. Ich glaube, insgesamt nur 64. Das sind die wenigsten in der Open-Rotation. Also ein einfacher Platz? Nee.
Ja, nee, echt nicht. Ist tatsächlich so, du hast völlig recht. Die Bunkers sind nicht das vordergründigste Asset dieses Platzes. Aber der, also das ist ein Ding, du musst absolut on point sein mit deinem Spiel. Du musst absolut genau sein und du hast, wenn es dann nicht einer, der immer noch 64 Bunker ist, hast du natürlich Schwierigkeiten in Form des Windes, der da ja also von überall her und auch mit allen möglichen Windstärken kommen kann. Du hast die Grüns, die sehr onduliert sind, sehr schwierig anzuspielen sind, die, wo die Bälle auch schwierig zu stoppen sind, weil es gar nicht so einfach ist, da mal Spin drauf zu kriegen. Und du hast natürlich einfach diese blanke Länge des Courses. Das ist jetzt auch schon mal, also für ein paar 71 Kurs ist das schon mal ein ziemliches Brett. Und insofern ja, sind die Bunker gar nicht das Erste in der Berichterstattung. Aber ich würde fast die Grüns da als größte Herausforderung betiteln. Und damit musst du dich letztendlich abgeben. Und da hat auch Tiger schon im Interview dazu gesagt, dass das so einfach die Aufgabe ist. Wie kriege ich Spin auf dem Ball, dass ich diese Grüns anspielen kann? Der Platz verhält sich nicht so, wie man es natürlich normal gewohnt ist, ist ein bisschen anders beschaffen, liegt natürlich dann auch mit dem Wind wieder ganz anders in der Einschätzung und insofern ist das wirklich ein ganz, ganz, ganz entscheidendes Moment. Wie komme ich da aufs Grün und wie platziere ich da den Ball, dass ich vielleicht auch nicht zu viele Wellen dann noch bis zur Fahne habe?
Also das ist die Aufgabe für Rory McIlroy, für Brooks Koepka, die beiden haben wir schon genannt, aber auch für Tiger Woods. Und bei dem wird natürlich auch dann wieder drüber gesprochen, na, schafft er es jetzt bei The Open den Titel mal wieder zu holen? Kann er dann den nächsten Major-Sieg einbuchen, nachdem es ja schon mal geklappt hat in diesem Jahr beim Masters nämlich? Und kann er denn? Desiree, was glaubst du denn? Wie hat er sich denn vorbereitet?
Ah, das ist eine Wundertüte tatsächlich. Also inzwischen sind relativ viele wieder dabei, natürlich sehr relativierend einzuwerfen, dass Woods ja jetzt überhaupt keinen Wettkampfgolf gespielt hat in den letzten Wochen und dass das so, dass du so eigentlich normalerweise nicht zu den Open fahren kannst, also im Sinne von, dass dir dann da eigentlich so ein bisschen die Vorbereitung irgendwie fehlt und man weiß natürlich nicht ganz genau, wie es ihm geht und man weiß auch nicht ganz, warum er sich genau so rausgenommen hat. Natürlich ist die größte Aufgabe von Tiger Woods jetzt nicht, sich um seinen Schwung zu kümmern, sondern sich tatsächlich um seinen Körper zu kümmern, dass der nämlich den Schwung überhaupt ausführen kann. Ja, es ist, also er muss mit wahnsinnig verkürzter Vorbereitung auskommen, das ist schon klar. Er hat auch am Dienstag schon mehr oder weniger zugegeben, dass sein Spiel jetzt nicht, er hat, also Zitat gesagt, not quite as sharp as I'd like to have it right now. Was hat er gemacht? Er war tatsächlich Elefantenreiten. Er war in Thailand mit seiner Familie, mit seinen Kindern, also er wollte im Prinzip seinen Kindern ermöglichen, mit seiner Mutter, sprich deren Großmutter, nochmal nach Thailand zu kommen, weil seine Mutter ist jetzt halt auch irgendwie in Mitte 70 und auch nicht mehr ganz so fit und ist eigentlich gar nicht mehr so erpicht drauf, solche Langstreckenflüge zu machen. Und das wollte er aber seinen Kindern nochmal ermöglichen. Und da waren sie dann auch tatsächlich, haben ein Touri-Programm gemacht und auch tatsächlich eben Elefanten gesehen und sind wohl auch auf einem Elefanten geritten. Und insofern hat er, was jetzt nicht das Schlechteste sein muss, zumindest die Birne komplett frei, weil er da, also soweit du die komplett frei haben kannst als Spitzensportler, aber er hatte auf jeden Fall komplett Ablenkung. Also er saß es nicht zu Hause und hat auf eine Driving Range gestarrt und vielleicht nicht spielen können, sondern er war im Urlaub, er war abgelenkt, er hatte Familie um sich und jetzt ist wirklich, absolut spannend für mich, null einschätzbar, wie er dann tatsächlich da auf den Platz kommen wird. Er hat natürlich wahnsinnig Erfahrung und kann damit sicher so ein paar Sachen ausgleichen, aber ich wahnsinnig übertrieben, ich kann mich ja kaum mehr erinnern, wie er aussieht, wenn er Golf spielt. Also er war jetzt wirklich seit den US Open gar nicht mehr irgendwie zu sehen. Und ist jetzt erst seit 2. Juli wieder praktisch im Training überhaupt zu Hause. Ja, und dann, ja, also er hat praktisch nur eine bestimmte Menge von Schwüngen körperlich sozusagen überhaupt drin, um sich nicht vorher komplett auszulaugen. Und die muss er strategisch gut einsetzen. Das ist so, dass wie er selbst es beschreibt.
Und das ist die Aufgabe, die er ja auch schon bei den anderen Turnierstarts in diesem Jahr hatte. Aber beim Linksgolf ist es dann vielleicht auch nochmal was ganz Besonderes, weil er da ja auch noch die äußeren Witterungsbedingungen noch mit einberechnen muss. Und es kann schon mal ganz schön kalt werden, dann auch an der Küste Nordirlands. Und da kann das dann einem auch mal schön in die Knochen fahren, die Kälte. Und das ist natürlich für einen ledierten Rücken nicht besonders gut. Wir sind gespannt, wie sich Tiger dann damit auch schlagen wird. Brooks Koepka hatten wir eben schon kurz angesprochen, der ja eine tolle Major-Bilanz in diesem Jahr hat. Er selber sagt aber, ja, so toll ist das gar nicht. Ich hasse es, Zweiter zu werden. Kann man irgendwie verstehen. Ein Major hat er gewonnen, zweimal wurde er Zweiter. Auch wenn das vor ihm auch noch keiner geschafft hat, bei allen Majors eines Jahres mindestens Zweiter zu werden, noch einen zweiten Platz auf diese Historie kann er wahrscheinlich pfeifen.
Ja, die Probleme von Brooks Koepka, die hätten, glaube ich, viele gern. der ist inzwischen ja irgendwie auch so eine Marke in den Interviews und ist natürlich nicht zufrieden, wenn er nicht alles gewinnt, was sich da majormäßig vor ihm ausbreitet. Ich würde tatsächlich sagen, dass er in dieser Woche, auch wenn er selbst behauptet, er würde sich da ja überhaupt nicht irgendwie extra darauf vorbereiten und er hat so sinngemäß gesagt, ja, wenn ihr mich im Fernsehen seht bei den Turnieren, das ist halt, wenn ich Golf spiele. Also jetzt so, das kam so die Underline raus, ich stehe da jetzt nicht davor und danach noch stundenlang auf der Range. Und er ist auch nicht so der übermäßige Practice-Round-Spieler. Er hat ein wahnsinnig wichtiges Asset in dieser Woche und zwar direkt an seiner Tasche, das ist sein Caddy, weil Ricky Elliott ist tatsächlich geboren oder zumindest aufgewachsen in Port Rush und das ist einfach Hammer, also das ist natürlich dann mit so einem ortskundigen Caddy, das kann schon sehr, 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 sehr viel helfen und bei Brooks Koepka ist es auch so, der hat es die letzten Turniere äußerst übersichtlich gespielt, also für sich für seine Ansprüche unglaublich unterdurchschnittlich. Der kann dann auch wieder da am ersten Tee stehen und dann auf einmal funktioniert es wieder, das weiß man nicht. Also Woods und Koepka sind tatsächlich für mich zwei sehr unberechenbare Gestalten in diesem speziellen Turnier. Bei Koepka würde ich sagen, eigentlich läuft es gerade nicht so gut, Junge. Also aber mit dem Caddy und mit seiner Einstellung, die ja so, okay, mach ich halt, ich bin eh der Allertollste, kannst du da auch viel reißen, wenn du da nicht anfängst, ins Zweifel zu kommen.
Ist ja auch ein Major und Major sind leicht, das wissen wir ja auch, das hat er ja auch schon gesagt. Ne? Also von daher, das ist, gibt nichts Leichteres. Das ist ja die Logik von Brooks Koepka, er hat sie ja schon mal dargelegt, wir haben sie euch ja auch schon mal hier bei Nur Golf auf meinsportpodcast.de näher gebracht und gleich bringen wir euch auch die Lage der Deutschen näher. Einer ist mit dabei, einer muss noch zittern, kann vielleicht noch dabei sein. Nach einer kurzen Pause erzählen wir euch, um wen es geht. Er war ein Nationalheld, ein Vorbild, der Kapitän, der Südafrika vereinen sollte. Doch dann verkaufte er den Sport für eine Lederjacke. Hansi Cronje, gefeierter Cricketstar, ein Mann wie Franz Beckenbauer, nur in Südafrika und dann gestürzt wie ein Betrüger. Spielmanipulation, Wettmafia, ein tödlicher Flugzeugabsturz. Unfall oder Mord? Tatort Sport, die neue Episode. Hansi Cronje verriet den Sport für eine Lederjacke. Jetzt hören, überall, wo es Podcasts gibt.
meinsportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Folge uns auf Twitter. Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinsportpodcast.de.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de mit der Vorschau auf The Open 2019. Und wir schauen auf die beiden Deutschen, die nicht beide mit dabei sind. Einer ist erst mit dabei, der andere muss noch zittern. Martin Keimer muss nämlich zittern, Desiree. Der darf ja noch nicht spielen, weil er die Qualifikation, das direkte Ticket für The Open nicht hat. Seit 11 Jahren wäre es ein Major ohne Martin Keimer, wenn es denn tatsächlich dabei bliebe. Aber jetzt zum Zeitpunkt unserer Aufnahme am Dienstag, also 2 Tage vor Turnierstart, ist er erster Nachrücker. Wir wollen keinem irgendwas Böses wünschen, aber wir wissen auch, wie es bei Golfturnieren sein kann. Es kann ja noch sein, dass einer zurückzieht, denn Keimer war Dritter in der Nachrückerliste vor 2 Tagen, ist jetzt mittlerweile schon auf Platz 1 vorgerückt, weil jetzt auch zum Beispiel Charles Howell, der Dritte, kurzfristig zurückgezogen hatte, Brian Harman für ihn nachgerückt ist. Jetzt fehlt nur noch einer. Wir wünschen es keinem, aber es kann passieren.
Theoretisch kann es passieren. Martin Keimer ist vor Ort. Er ist ganz regulär angereist, weil er natürlich sich das niemals irgendwie verzeihen könnte, wenn er dann auf einmal dann nachrückt und dann nicht entsprechend vorbereitet wäre. Und er ist auch auf der Entry-List tatsächlich, die Justin Rose gepostet hat, weil er natürlich auf Social Media so, hallo, erster Schritt in Port Rush, hier Eintrag ins, nicht ins Gästebuch, aber in das ankommenden Buch. Und da war tatsächlich der allererste Eintrag Matthias Schwab, dachte ich. Und dann geht sie Herzogenaurach. Und ich dachte, das verstehe ich jetzt irgendwie überhaupt nicht. Erstens ist das Schwab so komisch geschrieben und warum sollte der als Österreicher mit GC Herzogenaurach da genannt werden? Und dann war das natürlich Matthias Schmid, von dem du gesprochen hast, auf den kommst du sicher gleich.
Genau.
Nämlich der Deutsche, der tatsächlich auf jeden Fall sicher mitspielt. Und dann 2 weiter kamen tatsächlich Martin Keimer direkt über Justin Rose. Also die müssen alle um die etwa gleiche Zeit da angereist sein. Und ja, natürlich wollen wir niemandem was Böses wünschen, aber wenn jetzt da irgendwie irgendeinem noch irgendwie nicht so gut ist und der dann nicht spielen kann, dann nehmen wir das auch und gucken uns gerne Martin Keimer an. Der wird sich genug ärgern, in Anführungszeichen, dass er einfach die Qualifikation nicht auf sportlichem Weg geschafft hat, obwohl es bei ihm ja formtechnisch nach oben geht. Und vielleicht gibt es ja aus seiner Sicht dann noch einen Golfgott, der da was möglich macht. Wir werden es sehen.
Wir werden es auf jeden Fall abwarten und gucken, ob er dann zusammen mit Matthias Schmidt spielen darf, auch wenn sie vielleicht dann in unterschiedlichen Flights dann platziert sind. Hängt ja davon ab, wer dann auch zurückziehen würde, wenn es denn tatsächlich dazu käme. Sehr viel Konjunktiv dabei, aber indikativ können wir verwenden, wenn wir über Matthias Schmidt sprechen. Also nicht Matthias Schwab, sondern Matthias Schmidt. Das ist ein Deutscher, der hat sich vor 2,5, 3 Wochen erst qualifiziert für das Feld bei The Open, ist ein 21-jähriger Amateur und er hat in Atzenburg die Europameisterschaft gewonnen und damit das Ticket für The Open gelöst. Übrigens der einzige deutsche Europameister nach Stefan Groß und zusammen mit Stefan Groß der einzige, der das geschafft hat. 2008 war das damals bei Groß, jetzt ist es Matthias Schmidt also geworden, 11 Jahre später. Und er hat in Atzenburg auf dem Diamond Country Club dann auch noch einen Platzrekord gespielt und dafür dann auch die Ehrenmitgliedschaft in diesem illustren Club in Österreich bekommen, darf da also jetzt lebenslang mitspielen und das ist ja auch für einen 21-Jährigen schon mal eine tolle Ehrung und zum Europameistertitel noch ein tolles zusätzliches Goodie. Und wenn wir auf Matthias Schmidt noch ein bisschen genauer gucken, dann können wir sagen, entdeckt und gefördert wurde er vom Bundestrainer von Uli Eckhardt, spielt, wie Desiree sagt, als Heimatclub beim GC Herzogenaurach, aber hauptsächlich spielt er an der University Louisville in Kentucky, da studiert er nämlich und dort hat er in seinem ersten Jahr auf der University, in seinem ersten Semester, den Scoring Average von Tiger Woods sogar unterboten. 69,8 war sein Scoring Average und damit war er besser als Tiger Woods in dessen ersten College-Semestern. Also das will man auch schon mal sagen, das ist gar nicht so schlecht.
Nice, auf jeden Fall, klar.
Da wächst irgendwas ran vielleicht, neues deutsches Talent. Wir wollen ihn jetzt nicht zu früh, zu sehr hypen, aber werden wir natürlich auch mal ein Auge drauf haben. Seine Vorbilder sind übrigens Tiger Woods und Rory McIlroy. Da kann man sich auch schlechtere auswählen.
Ja, kennst du die? Ich weiß nicht, habe ich noch nie von gehört. Ich meine, er hat eine Qualifikation, die ihn dafür berechtigt, dass wir permanent über ihn berichten. Sein Name beginnt mit MA. Nach Martin Keimer, Maximilian Kiefer, Max Schmidt,
Malte Asmus,
Matthias
ja.
Schmidt. Bitte?
Malte Asmus.
Ah ja, Verzeihung, wie konnte ich dich in dieser illustren Serie vergessen? Ich passe da natürlich nicht rein, gar nicht, aber ja, ein Matthias Schmidt, dafür hätten wir schon Platz. Also er ist herzlich eingeladen, sich da gut zu präsentieren. Und dann eben entsprechend sollte er ins Profilager wechseln, da dann auch für Furore zu sorgen. Startet übrigens mit Romain Langasque und Richard Sterney. Und Romain Langasque ist tatsächlich auch in diesem Schwung da angekommen, also auf dieser Entry-Site. War Romain Langasque dann direkt unter Justin Rose, also ganz, ganz witzig. Sowas sieht man ja selten, da ist man ja tatsächlich darauf angewiesen, dass die Spieler mal so einen Social Media Post machen. Und insofern reisen die dann manchmal völlig zufällig natürlich schon in der Flight-Konstellation an.
Passt manchmal. Also, aber Schmied hätte sich wahrscheinlich eher gewünscht, mit Woods oder McElroy in einen Flight zu kommen. Aber na gut, da weiß man ja auch, dass das dann nicht unbedingt sowas erfüllt wird. Rory McElroy in einem Flight mit Gary Woodland und Paul Casey und Tiger Woods, der ist zusammengruppiert worden. Das kannst du mir sicherlich sagen, Desiree.
Das kann ich sagen, mit Matt Wallace und genau. Patrick Reed. Hammer. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Oh Gott. Unglaublich. 2 Tage lang. Das ist der Knaller. Matt Wallace ist übrigens auch einer, den ich nicht unterschätzen würde auf so einem Terrain. Und Tiger Woods startet tatsächlich Ortszeit 3:10 PM, also nachmittags erst. Und er ist auf Golf TV gefragt worden, wie er das dann so angeht, wenn er um nachmittags um 3 erst startet, dann natürlich am nächsten Tag in der Früh, aber eben am ersten Tag so spät. Und dann hat er gesagt, naja, man geht ja davon aus, oder man hofft ja, dass man, also nach diesem ersten Tag, wie er jetzt ausgelost wurde, auch am Wochenende entsprechend spät startet. Das hieß ja eben natürlich Samstag, Sonntag in Contention zu sein, in den letzten Flights zu sein. Und Tiger Woods hat tatsächlich gesagt, dass er den Morgen dann damit verbringt, vom Fernseher zu sitzen und die Übertragung zu gucken. Er sagt, gerade bei den Open guckt er sich das an, was die Spieler vom Team machen, wie sich das alles so auswirkt, welche Schläger die verwenden. Und ich hätte niemals, also ich habe eigentlich nicht so drüber nachgedacht, was Tiger Woods morgens macht, wenn er nachmittags startet. Aber auf die Frage hin war ich wirklich eher überrascht, dass er eisenharte Konkurrenz abcheckt und wirklich guckt, was machen da die anderen. Klar ist das, also ich meine, ich würde das sicher auch machen, weil ich ja auch jetzt nicht so viel Erfahrung und nicht so viel Informationen habe. Aber er sagt wirklich, also gerade auch bei so einem Platz ist das für ihn total interessant und sehr, sehr wichtig, dann zu gucken, wie das, also auch wenn die anderen dann diese Schläger spielen, wie sie sich dann so verhalten, weil er sagt, das ist halt auf solchen Plätzen, auf den Linkscourses halt einfach nicht ganz normal, wie so ein Ball auch letztendlich, ob die Spin annehmen und wie die sich dann auf den Grüns verhalten. Und insofern wird er sich da ein bisschen Informationen holen. Das finde ich eine nette Information. Das hätte ich nicht gedacht, dass das tatsächlich so läuft.
Also mal gucken, was Tiger Woods sich dann abgucken kann bei den ersten Flights, die auf die Bahn gehen. Als allererster übrigens Darren Clark, der darf als Lokalmatador und natürlich ehemaliger Open Champ dann auch den ersten Abschlag machen. Große Ehre dann auch für ihn in seiner Heimat.
Ja, da musst du dich ehrlich gesagt auch erstmal dazu bereit erklären. Was natürlich, ich meine, es ist jetzt nicht so ganz so prestigeträchtig wie der Ehrenabschlag da beim Masters, aber es ist schon natürlich auch so eine Nummer, so ein Ding zu eröffnen. Das ist große Ehre, aber eben auch eine große, also dann doch auch wieder ein großer Druck, weil es, ich meine, das ist jetzt nicht der Ryder Cup und das erste Tee, aber er muss da natürlich in seiner Heimat, da will er dann schon auch was Schönes irgendwie abliefern und dann ist es also auch gar nicht so ohne, finde ich, wenn du dann da nicht so im üblichen Feld, im üblichen Ablauf so ein bisschen dich reinmischst, sondern wirklich als Erster da stehst. Aber Darren Clark, der hat Erfahrung genug, der kriegt das hin.
Genau, mit einem Amateur, James Sugrue zusammen und mit Charlie Hoffman, das ist noch ein eher konservativer Flight, würde ich mal sagen. Wir hatten ja vorhin schon den etwas interessanteren mit Tiger Woods, auf den du dich ja schon sehr freust, zusammen mit Patrick Reed, hingewiesen. Gibt noch ein paar mehr, die man hervorheben kann. Es ist ein Major, die Weltelite ist am Start, also von daher ist alles dabei, was rein und Namen hat und von daher sind die Flights natürlich auch entsprechend interessant. Bubba Watson, Eddie Pepperell, Rafa Cabrera, Beo, das kann sich zum Beispiel sehen lassen, genau, in Poulter, Sungjae Im und Kiradech Afin Bahnrad, das fällt da so ein bisschen ab, aber auch das ist interessant.
Das ist ein Flight, Sungjae Im ist ja ein totaler Newcomer auf der PGA-Tour, dem da kann ich jetzt überhaupt nicht prognostizieren, wie der sich auf so einem Linkskurs zurechtfindet. Es kann sein, dass er da beim ersten Mal komplett untergeht. Das weiß ich jetzt nicht. Also es ist nicht das erste Mal, aber er ist da noch nicht so erfahren wie andere. Aber auch Afi Bahnrad kannst du manchmal nicht einschätzen. Und Poles im United Kingdom, ehrlich gesagt, ja, weißt du auch nicht, was passiert. Also ich hätte gerade diesen Flight so als, also sehr, also auf den ersten Blick so ein bisschen unspektakulär, aber nicht zwingend uninteressant
abgetan. Naja, Poulter ja auch in der letzten Woche in Schottland durchaus ganz gut unterwegs. Henrik Stenson, Xander Schauffele, Graeme McDowell, auch nicht verkehrt, kann man machen. Francesco Molinari, Bryson DeChambeau und Adam Scott.
Das ist ein krasser Flight. Also das ist echt ein krasser Flight. Da habe ich bin noch nicht damit durch, wie ich den finde. Also die Zusammensetzung ist krass. Molinari bin ich gespannt. Der ist jetzt nicht so im Rennen, also ist auch so quasi bei den Buchmachern, weil er es in letzter Zeit einfach nicht die Leistung gezeigt hat, die er ja über längere Strecke auch unter anderem um seinen letzten Open-Sieg da eben als Titelverteidiger sehr am Start gezeigt hat. Da weiß man jetzt nicht so ganz genau, wie, in welcher Form er da jetzt anreist. Bryson DeChambeau in sehr guter Form, hat natürlich auf der PGA-Tour jetzt reüssiert, aber also ziemlich reüssiert, aber der ist jetzt wiederum ja dieser Analytiker und also wenn der sich blöd gesagt auf einem amerikanischen Mainstream-Course schon so viel Gedanken macht, wie er was macht der denn da in Royal Portrush? Also das ist ja, da geht der wahrscheinlich irgendwie mit einem Vermessungsband rum oder irgendwie so. Also das ist nicht böse gemeint, aber Bryson DeChambeau mit seiner Herangehensweise an das Golfspiel hat da richtig Arbeit zu tun. Jetzt nicht, dass er das nicht ohne könnte, aber er glaube, um sich wohlzufühlen, wird der eine unglaubliche Vorbereitung da machen müssen und da seine Berechnungen anstellen. Das ist gar nicht lächerlich gemeint, sondern das ist einfach sein Stil. Adam Scott, ja, Hammer. Ich meine, sehe ich natürlich gern. Sieht halt, wenn er nicht gerade puttet, auch einfach fantastisch aus, wie er schwingt. Übrigens, kleine Information am Rande. Adam Scott hat sich tatsächlich von dem Schwungcoach von Matthew Wolff Rat geholt. Das ist schon irgendwie ein bisschen länger her, vor ein paar Monaten. Aber das ist auch ein Zeichen, dass dieser Schwungcoach von Matthew Wolff, ja, der ja diesen also wirklich abartigen fast schon Schwung von Wolff durchgehen lässt, so wie er ist, mit all seinen Fury-kesken Verästelungen da in der Auswahlbewegung. Der hat tatsächlich auch natürlich noch andere Tourspieler mal betreut und Adam Scott war auch bei ihm. Das fand ich jetzt total witzig, weil die Schwünge von Adam Scott und Matt Wolff könnten nicht weiter voneinander entfernt sein, von der Lehrbuchhaftigkeit. Insofern, das ist also auf jeden Fall ein schöner Flight und die starten direkt vor Rory McIlroy, der ja dann mit Woodland und Casey, wie du schon gesagt hast, auf den Platz geht und da wird dann sowieso die Post abgehen, rein einfach nur wegen Rory.
Ich lese mal noch ein paar weitere vor. Fowler, Kisner, Matsuyama, Jim Furyk, Siwoo Kim und Jimmy Walker, da guckt Desiree dann wieder ganz genau hin, um sich ein bisschen was bei Jim Furyk noch abzugucken. Wir machen einfach weiter. Justin Thomas, Tommy Fleetwood und Torbjörn Olesen. Da guckst du aber wieder hin.
Ja, also wer da nicht hinguckt, der ist selber schuld. Justin Thomas, Tommy Fleetwood, Torbjörn Olesen ist natürlich wirklich einer der Knaller-Flights jetzt, weil du mit Justin Thomas jemanden hast, der natürlich sowieso hochplatziert ist in der Weltrangliste und einfach auch eine coole Art hat zu spielen, durchaus mit so einem Kurs zurechtkommen könnte, auch wenn es bei ihm in letzter Zeit auch nicht ganz so schick läuft, wie er sich das vorstellt. Tommy Fleetwood, gleiche Rubrik wie Poles, würde ich auf gar keinen Fall unterschätzen. Und Olesen ist auch eigentlich nicht so weit weg von einer Form, die ihn befähigen würde, da in Contention zu sein. Also die drei spielen auch Hammergolf, einfach alle drei. Und da sieht es ehrlich gesagt auch bei allen dreien wirklich ganz großartig aus. Also großartig im Sinne von nicht Furyk und nicht Wolff. Also keine großartigen Abweichungen, sondern die haben einfach ganz, ganz tolle Golfschwünge. Ja. Und wie sie die dann da auf den Platz bringen, das werden wir uns dann anschauen.
Das machen wir auf jeden Fall, werden wir dann natürlich auch drüber sprechen. Wir sprechen sicherlich auch über Brooks Koepka, Louis Oosthuizen, Shubhankar Sharma, der ja so ein bisschen abgetaucht ist nach seinem starken Jahr dann zu Beginn der letzten Saison. Mittlerweile so ein bisschen mehr unter ferner Liefen. Vielleicht kommt er dann auch nochmal wieder hoch. Jordan Spieth, auch einer, der unter ferner Liefen mittlerweile nur noch läuft, aber der ja zuletzt letzten Turniersieg wirklich The Open hat.
Ja, und dann im Flight ist mit Mark Leishman kein Thema und Danny Willett. Den will er doch, glaube ich, jetzt überhaupt nicht vor der Nase haben, wenn es um einen Major-Sieg geht. Also das fand ich so ein bisschen, sehr humorvoll, was da ausgelost wurde. Nicht ausgelost, wie das zusammengestellt wurde. Aber gut, why not? Du hast hier einfach alles am Start, was irgendwie einen Golfschläger halten kann und in der Weltspitze ist. Und deswegen ist auch zum Beispiel toll, Justin Rose, Tony Finau und Lukas Bjerregaard. Riesengroße Kerls können den Ball unglaublich weit hauen. Also ganz ähnlich tatsächlich auch von der Spielanlage, zumindest Finau und Bjerregaard. Dustin Johnson, Jason Day und Keegan Bradley kann man machen, auch wenn ich Bradley nicht ganz so gerne angucke. Und danach dann nach dem Dustin Johnson Flight dann Tiger Woods mit Wallace und Reed. Hey.
Und dann
haben wir noch nicht mal erwähnt, dass John Rahm danach noch kommt.
Ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich der, wo ich sage, ich lege mich ja selten mal auf einen Tipp fest oder lasse mich da selten drauf ein, wo ich sage, ja, der könnte es machen. Der ist dran.
Könnte ich mir vorstellen, ja.
Und gerade also
ich bin bei Rory völlig unspektakulär, aber John Rahm ist definitiv, gehört zu denen, die man da ganz, ganz oben auf seiner Rechnung haben muss. Da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen.
Und ob er dann tatsächlich am Ende ganz oben ist, das erfahrt ihr natürlich dann am Montag bei uns bei Nurgolf hier auf meinsportpodcast.de. Da fassen wir alles zusammen zu The Open, was wichtig sein wird. Hoffen natürlich immer noch auf Martin Keimer. Aktuell zum Zeitpunkt unserer Aufnahme wissen wir noch nicht, ob er starten kann oder nicht. Aber wenn er nicht startet und sowieso schauen wir dann auch mal besonders auf Matthias Schmidt, werden uns den genau reinziehen, hoffen, dass er auch mal im Bild sein wird und euch dann natürlich alles berichten. Am Montag hier bei Nurgolf auf meinsportpodcast.de. Desiree, vielen Dank.
Sehr gerne.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de. Nur Golf auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.